Willkommen zu 1:1 der Talk. Hunger ist ein Zustand, den viele von uns nur auf dem Weg zum Kühlschrank kennen. Und das ist ja kein Hunger, sondern wahrscheinlich eigentlich einfach Appetit. Hunger kennt man vielleicht aus den Erzählungen der Kriegs- und Nachkriegszeit. Und wenn man selbst Hunger hat, dann ist das ein Gefühl, das man ziemlich schnell ernst nimmt. Der Hunger der anderen ist unsichtbar. Also erste Frage an meinen Gast. Wie viele Menschen in unserem Land haben Hunger? Wie viele Menschen holen sich bei Ihnen Lebensmittel ab?
Wir wissen, dass zu den fast 1000 Tafeln in Deutschland circa 1,6 bis 2 Millionen Menschen kommen, also auf Lebensmittelunterstützung oder Unterstützung im Alltag angewiesen sind. Davon zu differenzieren ist sicher die Frage, wie hungrig jemand ist. Ich glaube, viele Menschen denken, dass es das in Deutschland gar nicht mehr gibt. Und die Idee der Tafel ist auch, eine kleine Unterstützung im Alltag zu bekommen. Aber es kommen 1,6 bis 2 Millionen Menschen. In Deutschland sind offiziell 14,2 Millionen Menschen in absoluten Zahlen armutsbetroffen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
Sirka Jendis, Geschäftsführerin der Tafel Deutschland.
Obst, Brot, Öl, was ist am schnellsten weg bei Ihnen bei den Ausgabestellen der Tafel?
Die Tafeln sammeln ja die Lebensmittel ein, die nicht mehr verkauft werden können. Und dementsprechend ist auch nicht jeden Tag das Gleiche in jeder Tafel vorhanden. Und ich denke, die frischen Lebensmittel sind tatsächlich bei unseren Kundinnen sehr beliebt, aber auch langlebige Lebensmittel oder wenn wir beispielsweise mal Hygieneartikel haben, die wir verteilen können.
Vielleicht können wir, damit wir jede Hörerin, jeden Hörer mitnehmen, einmal kurz das System Tafel erklären. Wer spendet und wer bekommt die Lebensmittel?
Ja, Tafeln gibt es seit ungefähr 31 Jahren in Deutschland und die Idee ist für mich immer noch so genial wie einfach. Die Tafeln sammeln überschüssige Lebensmittel ein, in der Regel vor Ort, lokal, von Supermärkten, Bäckereien etc. und verteilen sie an armutsbetroffene Menschen, die zu ihnen kommen. Das ist das Grundsystem der fast 1000 Tafeln. Hinzu kommen natürlich Großspenden, die dann wir als Tafel Deutschland über unser Logistiksystem verteilen. Und viele, viele Tafeln machen inzwischen viel, viel mehr darüber hinaus, sind sozusagen Orte der Begegnung, machen Projekte für Kinder, für Senioren etc. Da kommen wir sicher noch drauf.
Welche Gruppen kommen denn? Kommen mehr alte Menschen? Kommen gerade viele Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind? Verändert sich da was oder bleibt das konstant?
Unsere Kundinnen, die bilden auch die Gesellschaft ab. Und trotzdem, und das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, ist Armut natürlich ungleich verteilt. Und es gibt Gruppen, die sehr viel mehr armutsgefährdet sind als andere. Und die kommen natürlich auch zu den Tafeln. Also ganz konkret sind das Alleinerziehende und große Familien, sind das Menschen, die keine Arbeit haben, also erwerbslos sind, Menschen mit Migrationshintergrund, also ja, natürlich auch Geflüchtete und viele Menschen seit 2 Jahren auch aus der Ukraine und auch Rentnerinnen und Rentner. Da merken wir auch, dass das mehr wird.
Kriegen Sie denn alle versorgt oder müssen Sie Menschen manchmal auch abweisen?
Ja, natürlich. Wir wissen, dass so über 30% der Tafeln angeben, Wartelisten zu führen oder aber auch Aufnahmestopps mindestens temporär verkünden müssen. Das heißt, sie können dann in dem Moment nicht alle Menschen unterstützen, die sie eigentlich unterstützen wollen.
Was ist das für ein Gefühl? Wie gehen Sie damit um?
Wenn ich in einer Tafel bin und mir das berichtet wird, dann sehe ich das wirklich auch in den Augen der Menschen, die ehrenamtlich, ja zu 95% sind unsere Helferinnen und Helfer ja ehrenamtlich, die eben einfach wirklich was zurückgeben wollen. Und dann muss man sich eben vorstellen, dass da Menschen stehen, die ja augenscheinlich Unterstützung brauchen und die kann man ihnen dann in dem Moment nicht geben. Das ist wirklich ein sehr schwieriges Gefühl und wir wissen auch, dass die psychische Belastung auch von Helferinnen und Helfern sicher auch durch solche Situationen zunimmt. Ich muss dazu auch sagen, Tafeln sind sehr erfinderisch. Viele, viele versuchen dann doch pragmatisch den Menschen schnell zu helfen, indem sie beispielsweise die Menge an Lebensmitteln pro Haushalt reduzieren oder die Ausgaben in einem größeren Abstand machen etc. Also ich weiß, dass jede Tafel, die eben wieder mehr Menschen helfen kann, die es auch sofort tut, ne, und diese dann zusätzlich aufnimmt. Aber die Kapazität ist in vielen Tafeln am Ende.
Die Kapazität ist am Ende. Das ist ein Satz, den kennt man auch von Ehrenamtlichen, die sich in der Geflüchtetenhilfe engagieren. Auch die Tafeln werden von Ehrenamtlichen getragen. Denken Sie manchmal, Mensch, also der Staat macht sich da schon in wichtigen Bereichen einen schlanken Fuß?
In jedem Fall finden wir als Tafel Deutschland, dass der Staat hier seiner Aufgabe nicht nachkommt. Wir machen ein, ja, uns ist der Unterschied wichtig. Wir sind eine Ehrenamtsorganisation, freiwillig, und möchten Menschen unterstützen. Die Idee ist eben, dass man eben vielleicht doch einen Kinobesuch ermöglicht oder den Kindern neue Fußballschuhe, weil man bei den Lebensmitteln ein wenig sparen kann, wenn man zu uns kommen kann. Aber der Staat muss die Menschen versorgen. Er hat den Auftrag, diesen Menschen wirklich die Hilfe zukommen zu lassen und die Leistungen, auf die sie angewiesen sind und die sie ja auch, ja, auf die sie auch Anspruch haben.
Sie haben gerade gesagt, Sie wollen Unterstützung sein. Sie wollen nicht die Existenz von Menschen sichern. Wieso ist Ihnen der Unterschied wichtig?
Uns ist wichtig, dass eben diese Freiwilligkeit unseres Angebotes auch deutlich wird, weil wir merken, dass gerade seit des Ukraine-Krieges eben häufig, das wissen wir von Tafeln, Behörden auch Menschen zu den Tafeln geschickt haben und gesagt haben, bei uns gibt es eben in 4 bis 6 Wochen Termin, geht erstmal zu den Tafeln, was eine völlig falsche Idee suggeriert, nämlich, dass man bei uns alles als Komplettpaket bekommt. Und wir sind aber ja angetreten, auch mit einem ökologischen Gesichtspunkt zu sagen, wir wollen Lebensmittelverschwendung, wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Und das heißt ja, wir können aber auch nur das verteilen, was wir bekommen. Das heißt, der Unterschied ist sozusagen schon in der Tafelidee angelegt, dass man ja bei uns nicht alles bekommen kann.
Zu Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2.
Sirka Jendis. Armut hat System.
Frau Jendis, so heißt auch Ihr Buch Armut hat System. Welches System hat die Armut in Deutschland?
Für mich war wichtig, mit diesem Titel auch auszudrücken, dass Armut nicht selbstverschuldet ist. Das sind wirklich Narrative, die häufig in der Öffentlichkeit gespielt werden, ja, wo ich entschieden dagegen gehen möchte. Denn viel mehr Menschen können in Armut geraten, als sie sich das vielleicht vorstellen können. Wir sehen eben, dass bestimmte Gruppen ein sehr viel höheres Risiko haben, in Armut zu rutschen. Und mir ist ganz wichtig, wirklich hier ein anderes Menschenbild stärker darzustellen, zu sagen, das ist nicht die Schuld der Menschen und sie ist nicht selbstverschuldet und deshalb ist sie strukturell bedingt und damit systemisch.
Das heißt, Sie wehren sich dagegen, dass man in einer Leistungsgesellschaft sagt, wer nur genug leistet, wer sich nur genug anstrengt, dem passiert nichts.
Also ich bin sehr für Leistung und ich bin sehr dafür, dass Menschen ja so unterstützt werden, dass sie etwas leisten können und im besten Falle natürlich auch selbst für sich sorgen können. Nur ich finde gerade Deutschland, das doch sehr viel auf seinen Leistungsnarrativ, und wenn man etwas leistet, dann hat man auch sozusagen, ja, erntet man auch die Früchte, hält. Ich finde, wir lösen das nicht ein. Es ist eben einfach nicht so, dass reine Leistung reicht. Und die beste Versicherung so gegen Armut ist immer noch, in eine vermögende Familie hineingeboren zu werden.
Wo ist die Armut strukturell verankert, Ihrer Meinung nach?
Wir wissen ja, also Deutschland ist ein Sozialstaat und beruht ja damit auf den Pfeilern, dass wir sozusagen allen Menschen die gleichen Chancen bieten, dass wir die Stärkeren, die vielleicht letztlichsten Gruppen unterstützen und wer eben stärker ist, auch seinen Beitrag leisten kann. Und an diesen Punkten sehen wir aber im Grunde schon zu Beginn des Lebens, können wir schon sehen, dass Armut sich schon zu Beginn des Lebens ja fortsetzt. Es gibt sehr viel vererbte Armut, es gibt sehr viel verdeckte Armut. Und das sind alles ja Belege für strukturelle Armut, die eben in bestimmten Gruppen stattfinden, die schwer aufzubrechen sind. Und da sind Maßnahmen in der Politik notwendig, denn ich bin der festen Überzeugung, es ist möglich, dass wir Menschen so begleiten, dass sie nicht in Armut rutschen oder aus ihr herausfinden.
Das heißt, das ist auch eine Diskussion der Bildungsgerechtigkeit, der Durchlässigkeit in unserer Gesellschaft.
In jedem Fall ist es ganz eng damit verwoben. Und deshalb, ich werde oft gefragt, was ist denn jetzt sozusagen die eine Maßnahme gegen Armut oder was ist das Wichtigste? Und das baut sich so stark auf in verschiedenen Bereichen. Das hat was mit natürlich Lohngerechtigkeit zu tun, mit einem angemessenen Lohn, der auch armutsfest ist, auch in Bezug dann auf eine spätere Rente, aber eben vor allen Dingen auch mit dem Beginn des Lebens. Wir wissen ja aus zahlreichen Studien, dass es in Deutschland stark davon abhängt, wie der eigene Weg ist oder wie die eigenen Chancen im Leben sind, in welche Familie ich hineingeboren werde, welche Unterstützung ich erfahren kann. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, an die Chancengerechtigkeit ranzugehen, hier Dinge zu verändern, um die Kinder, die auch wirklich, wir haben einen hohen Armutsanteil an Kindern, die arm sind in Deutschland, jedes fünfte Kind in einem so reichen Land, um dagegen etwas zu tun. Denn wir brauchen ja auch all diese Kinder, denn wir haben ja einen ausgewiesenen Fachkräftemangel und wir brauchen diese Ideen und wir brauchen die Kreativität.
Wir leben in einem so reichen Land und dann gehen wir mit dem, was wir haben, auch noch verschwenderisch um. Wo ist denn das Problem der Lebensmittelverschwendung am größten? Ist das ein Problem der Supermärkte? Ist das ein Problem der Bäckereien oder ein Problem der Privathaushalte?
Die größte oder die meiste Lebensmittelverschwendung findet tatsächlich in Privathaushalten statt. Die Zahlen variieren, aber es sind über 50% der Lebensmittelverschwendung insgesamt, die in Privathaushalten stattfindet. Gleichzeitig haben wir natürlich auch Lebensmittelverschwendung bei den Gruppen, die Sie angesprochen haben, also auch im Handel, aber auch im Bereich der Herstellung, also der Hersteller. Wir versuchen natürlich unseren Beitrag jetzt als Tafeln und Tafel Deutschland zu leisten, indem wir eben die Lebensmittelverschwendung in Zusammenarbeit mit Supermärkten reduzieren. Und aber auch für uns ist natürlich auch gerade in Zukunft, da die Lebensmittel, die wir erhalten, es werden auch zum Teil weniger, ist das Thema, dass wir auch mit Herstellern wichtige Kooperationen eingehen wollen, um den Menschen zu helfen, auch ein großes. Da aber eben der Schwerpunkt im Privathaushalten liegt, ist, glaube ich, das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung auch ein ganz wichtiges.
Wenn Sie mit Ihren Kindern beim Abendessen sind, kann ich mir vorstellen, Sie sind eine Mutter, die relativ streng drauf schaut, dass kein Essen wegkommt oder weggeschmissen wird, was eigentlich noch gut ist, oder?
Ich glaube auch, ich kann immer noch besser werden, gerade in einem 5-Personen-Haushalt, der wir ja sind. Aber ja, ich kann auch wirklich sagen, dass ich hatte immer schon einen relativ genauen Blick darauf, dass wir möglichst wenig Lebensmittel verschwenden, auch privat. Ich bin auch so aufgewachsen. Aber natürlich, seit ich bei der Tafel oder für die Tafel Deutschland arbeite, ist es noch, ja, habe ich da noch eine größere Aufmerksamkeit drauf. Das muss ich schon zugeben.
Wenn Sie jetzt Leute sensibilisieren wollen würden und sagen, Mensch, guck mal, wie ihr in der Küche einfach mit Essen umgeht, was würden Sie denen raten? Wie kann man sich selbst ein bisschen misstrauisch machen oder ein bisschen achtsam machen, wie man mit Essen umgeht?
Ich glaube, das einfachste und gleichzeitig so wichtige Thema ist das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich glaube, dass doch immer noch viele Menschen, und ich verstehe das psychologisch sogar, das ein bisschen so als Wegwerfdatum begreifen und nicht als Mindesthaltbarkeitsdatum, also sozusagen das Pferd von der falschen Seite aufzäumen. Und auch wir als Tafeln versuchen ja Öffentlichkeitsarbeit auch wirklich zu machen und aufzuklären. Und das wichtigste Rat, den ich geben kann, ist eben die Sinne zu aktivieren, ne? Also sich das anzuschauen, zu schmecken und zu riechen. Und das wirklich bei jedem Lebensmittel, viele, viele, viele Lebensmittel sind ja wirklich lange nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht nur genießbar, sondern wirklich gut genießbar. Und das würde ich immer raten, seine Sinne und ihre Sinne einzusetzen.
Klassiker ist zum Beispiel sowas wie Joghurt, oder? Da gehen ewig manchmal 2-3 Wochen drüber noch.
Ja, in jedem Fall, wenn nicht sogar länger. Aber das ist eben auch etwas, wo man wirklich ganz genau schauen kann. Und ich glaube, wenn die Menschen dafür erstmal sensibilisiert sind, dann weiß ich ja auch, wo man wirklich vorsichtig sein sollte und gucken sollte. Und wo wirklich auch 2-3 Tage viel, viel ausmachen. Aber also Lebensmittel, die auch wirklich monatelang danach länger haltbar sind.
Sirka Yendis ist die Geschäftsführerin der Tafel in Deutschland, hat ein Buch geschrieben, das heißt Armut hat System. Darin fordert sie eine soziale Zeitenwende, über die werden wir auch noch sprechen. Aber jetzt zuerst in Bayern 2, 1:1 der Talk. Ein bisschen in Ihre Vergangenheit, Frau Yendis. Wie kam Ihr Kontakt zur Tafel? Seit wann kennen Sie sie? Können Sie sich erinnern?
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich Tafeln nicht kenne. Und tatsächlich war auch mein Schwiegervater ehrenamtlich in der Tafel aktiv. Ich selbst habe Tafeln auch kennengelernt, weil es eben eine soziale Organisation ist. Und ich ja auch davor schon in meiner Biografie als Geschäftsführerin des Kirchentages viel mit Verbänden und Vereinen zu tun hatte. Und ich fand natürlich, wie so viele, die Organisation und auch dieses Flächendeckende, man muss ja manchmal auch sagen, ist auch ein bisschen traurig, aber natürlich auch hoffnungsgebend, dieses flächendeckende Netz einer Ehrenamtsorganisation über Deutschland, sehr beeindruckend. Aber es war jetzt nicht sozusagen immer klar, dass ich irgendwann dafür auch arbeiten darf.
Sie sind in West-Berlin aufgewachsen, tragen aber einen finnischen Namen. Wieso denn um Himmels Willen finnisch, Sirka?
Ja, tatsächlich, der Name ist finnisch und ich selbst bin keine Finnin. Die Erklärung ist ganz einfach. Meinen Eltern hat dieser Name sehr gefallen und ich glaube, sie wollten auch gerne einen Namen aussuchen, der vielleicht nicht so bekannt ist. Und jetzt ist er relativ unbekannt in Deutschland.
Aber die Affinität zum Norden liegt bei Ihnen in der Familie, oder? Auch Amrum zum Beispiel ein wichtiger Ort.
Ja, in jedem Falle. Ich würde immer sagen, dass ich mich sehr norddeutsch fühle, obwohl, wie Sie richtig sagen, ich in Berlin aufgewachsen bin und bis hin über die Grenze auch. Wobei ich genau Finnland wirklich gar nicht so gut kenne, wie ich es eigentlich noch mal kennenlernen müsste mit dem Namen.
Wie hat denn Berlin Ihr Aufwachsen geprägt? Was hat die Stadt mit Ihnen gemacht?
Ich glaube, dass ich dadurch, dass ich eben in der größten Stadt Deutschlands, auch wenn sie, als ich geboren wurde, noch geteilt war, aufgewachsen bin, merke ich oft, dass ich mit einer großen Toleranz aufgewachsen bin. Ich war auf einer Schule, in der politisches Engagement sehr gefördert wurde, in denen sich viel mit gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt wurde. Das war für mich sehr prägsam. Man hat in so einer großen Stadt natürlich viele Möglichkeiten an unterschiedlichen Hobbys und da auch wirklich verschiedensten Dingen nachzugehen. Deshalb würde ich schon sagen, dass diese Vielfältigkeit und diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, die Berlin bietet, mich geprägt haben. Allerdings bin ich ja schon so ein bisschen außerhalb aufgewachsen. Das heißt, ich merke oft, dass wenn mich Menschen fragen, dass sie sich das anders vorstellen, als es in Wirklichkeit war. Es war schon sehr ruhig und man würde heute vielleicht eher sagen, so ein bisschen vor Ort.
Und es war ein Leben, das sich auch viel abgespielt hat in Schwimmbädern, als Sie jung waren, weil Sie hatten ein, eigentlich kann man fast nicht Hobby sagen, weil Sie haben es ziemlich professionell betrieben, Synchronschwimmen.
Ja, richtig. Ich habe es zumindest versucht, professionell zu betreiben.
Naja, ein paar Mal norddeutsche Meisterin, oder? Wie viel Mal?
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich habe relativ spät angefangen und dann hieß es zunächst mal, das ist eigentlich zu spät. Und dann habe ich mich tatsächlich richtig hintergeklemmt und war fast jeden Tag eine Zeit lang im Wasser und sehr, sehr oft. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um meinen Sport zu finden, sage ich immer. Manche finden den Sport ja mit 5 oder er wird gefunden. Aber ich habe irgendwie bin dann in die Halle gegangen und habe gedacht, dass gerade Ausschwimmen, wie wir Synchronschwimmerinnen das nennen, finde ich langweilig. Also Hut ab vor allen, die das machen. Aber für mich war es irgendwie nichts. Und dann dachte ich, aber im Wasser, aber dafür mit Musik. Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie und das war es dann, ja. Und dann war ich eigentlich ziemlich viel in Schwimmbädern, ja.
Wie lernt man denn, sich synchron zu bewegen, wenn man sich eigentlich nicht sieht? Für mich ist das ein absolutes Rätsel.
Während des Trainings trainieren wir tatsächlich alle und ausnahmslos mit Schwimmbrille. Und ich glaube, sonst lernen wir auch viel, die Augen trotzdem aufzumachen. Man ist ja auch sowohl über als auch unter Wasser. Normalerweise werde ich vor allen Dingen gefragt, wie man denn um Himmels Willen die Musik hört. Die Erklärung ist ganz einfach. Es gibt einfach einen Lautsprecher, der ans Wasser gehängt wird. Aber tatsächlich sind die Bewegungen, die man zunächst erlernen muss, dieses ganze Paddeln, um auch oberhalb zu bleiben, auch wenn man falsch rumsteht und so weiter, glaube ich, nicht so in dem normalen Bewegungsablauf drin. Also man muss schon so ein bisschen 2 Jahre rechnen, indem man diese ganzen Grundpaddelarten erstmal lernt. Ja.
Wenn Sie jetzt mit Ihren Kindern ins Schwimmbad gehen, machen Sie dann gleich tolle Figuren oder können Sie inzwischen geradeaus schwimmen?
Ich glaube, ich renne die meiste Zeit ihnen hinterher oder springe irgendwo mit ihnen rein. Aber ich mache das tatsächlich manchmal noch. Ich kann aber auch gar nicht mehr so viel, stelle ich dann immer wieder fest. Ich bin immer noch gern im Wasser, wenn auch Platz ist und man sich so ein bisschen bewegen kann. Tatsächlich machen meine Kinder aber alle nicht das Hobby Synchronschwimmen, weil es eben wirklich nur als Leistungssport geht und so vielfältig verteilt ist über Berlin, dass es großen Einsatz erfordert, das auch noch umzusetzen.
Ihre Jugend klingt so von außen in einer sehr guten Art und Weise unbeschwert. Warum beschweren Sie sich dann mit den Problemen Ihrer Mitmenschen? Warum können Sie das? Wie kamen Sie zur sozialen Arbeit? Es gab ja erstmal noch einen Umweg über den Journalismus.
Ja, also vielleicht nicht direkt Journalismus, aber Medien in jedem Falle. Ich glaube, irgendwie war das jedenfalls in meiner Familie schon auch Thema, dass man sich auch irgendwie engagiert, vielleicht im Kleinen, vielleicht im Größeren. Aber ich bin damit schon aufgewachsen, dass man auch die Gesellschaft hinterfragt, auch die Politik hinterfragt, auch überlegt, wie man Menschen unterstützen kann. Und insofern ist es für mich jetzt gar nicht so ein ungewöhnlicher Weg, sondern vielleicht einfach ganz klar dachte ich manchmal, als ich dann zum Kirchentag gewechselt bin, dachte ich so, ja genau, das war eigentlich das, wo ich so ein bisschen hingehöre. Und auch meine doch sehr prägende Schule hat eben wirklich soziales Engagement schon immer sehr stark gefördert und geprägt.
Sie waren Geschäftsführerin beim Kirchentag. Wie alt waren Sie, als Sie diese Stelle angetreten haben?
Oh, da muss ich mal überlegen. Ich glaube so Anfang 30, 32 vielleicht, sowas. Also ich hatte gerade mein erstes Kind bekommen. Ja, so 32 muss es ungefähr gewesen sein. Genau, da habe ich die Geschäftsführung oder einen Teilbereich der Geschäftsführung übernommen.
Bayern 2, 1:1, der Talk. Heute zu Gast aus Berlin zugeschaltet, die Geschäftsführerin der Tafel Deutschland, Sirka Jendis, die aber vorher beim Kirchentag tätig war. Was macht man denn als Geschäftsführerin des Kirchentages?
Ja, viele wissen ja nicht, dass der Kirchentag auch ein eingetragener Verein ist, der nicht zur Amtskirche gehört, sondern sich sozusagen aus engagierten Christen entstanden ist, die nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, die Kirche hat in den meisten Fällen eine sehr unrühmliche Rolle, mit Ausnahme der Bekennenden Kirche, in der Zeit des Nationalsozialismus gespielt. Und wir wollen dazu beitragen, dass sowas nie wieder passiert. Und es ist eins der größten zivilgesellschaftlichen Veranstaltungen, 2000 Veranstaltungen alle 2 Jahre, 5 Tage lang in einer anderen Stadt, bis zu 100.000 Teilnehmende. Und im Geschäftsführungsteam, in dem wir gearbeitet haben, haben wir diese Veranstaltung mit allen inhaltlichen Themen. Es geht häufig um Themen der Zeit, Frieden, Generationengerechtigkeit, Wirtschaft, aber natürlich auch sowas, was ich jetzt mache, Thema Armut, Reichtum. Und ich habe mich viel um den Bereich Kommunikation gekümmert. Auch Spenden müssen eingeworben werden. Alle Veranstaltungen müssen organisiert werden. Inhaltlich muss ein Themenschwerpunkt festgelegt werden. Und das haben wir getan mit natürlich vielen, vielen, vielen Ehrenamtlichen, die auch hier engagiert sind.
Ganz genau. Es gibt immer wahnsinnig viele Helferinnen und Helfer auf Kirchentagen. Wie viele Papphocker haben Sie persönlich schon gefaltet? Oder muss man das dann nicht mehr tun, wenn man in der Geschäftsführung ist?
Gefaltet und auch beim Abverkauf haben wir dann häufig Messehallen nach einem Kirchentag aufgestellt. Haben sie, glaube ich, wirklich häufig die Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Aber wir haben immer nach dem Kirchentag dann einen direkten Abverkauf gemacht, wenn Menschen den auch gerne mitnehmen wollen. Er steht ja in vielen, vielen, unter anderem auch in meinen Häusern auch. Und da haben wir immer bei geholfen.
Hilft Ihnen die Erfahrung aus der Kirchentagszeit jetzt für Ihre Arbeit bei der Tafel? Denn der Kirchentag hat politische Kontakte. Könnten Sie da was mitnehmen?
Also für mich hilft meine Arbeit, neben der Erfahrung, die man sowieso ganz klassisch als Managerin dann sammelt und mitnehmen kann, sehr, sehr stark. Vor allen Dingen auch, weil es eben beides Ehrenamtsorganisationen sind und weil ich schon der Meinung bin, dass Ehrenamt und Hauptamt auch anders zusammenarbeiten als vielleicht in reinen Wirtschaftsunternehmen, dass da eine andere Form der Führung notwendig ist, dass beide sich gegenseitig im besten Fall gut ergänzen und auch brauchen. Also da konnte ich sehr, sehr viel mitnehmen. Und natürlich habe ich in vielfältige Richtungen, das bezieht sich aber genauso auf den Kirchentag wie auf meine Arbeit davor bei der Zeit, sind natürlich da auch Menschen, die gleichzeitig sich für diese Bereiche engagieren und die dann auch für die Arbeit jetzt ansprechbar sind. Und ich werde auch wieder beim Kirchentag sozusagen mit dabei sein als Referentin im nächsten Jahr.
Sie, die Sie aus einer protestantischen Familie kommen, die Sie beim Kirchentag gearbeitet haben, schmerzt Sie das, dass die Austrittszahlen aus den Kirchen so hoch sind wie eigentlich nie?
Ja und nein. Ich selber habe das Glück, aber allerdings auch das allererste Mal in meinem Leben ganz vor Ort, wirklich in meinem ganz privaten Leben, eine ganz engagierte Kirchengemeinde zu erleben. Und ich glaube, Kirche kann auch viel selbst tun, um da auch dem entgegenzuwirken und muss auch viel selbst tun. Aber ich bin auch der Meinung, dass Kirche, wie gesagt, ich war ja nicht bei der Kirche, sondern beim Kirchentag. Das ist schon auch so, ich sag mal, in der DNA des Kirchentages eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung und die trage ich auch voll mit. Aber ich glaube schon, dass oft vergessen wird, wie viel auch soziale Arbeit Kirchengemeinden übernehmen. Und insofern schmerzt es mich schon, weil ich glaube schon, dass viele Menschen diesen Anker auch brauchen und vielleicht brauchen ihn auch mehr als Sie denken, dass sie ihn brauchen.
Und Stichwort soziale Arbeit, da kann man noch mal sagen, in Deutschland sind 14,2 Millionen Menschen von Armut betroffen. Ich wusste das ehrlich gesagt nicht vor der Sendung. Das ist eine unglaubliche Zahl.
Ja, es ist tatsächlich eine sehr, sehr große Zahl, fast jeder Sechste. Und das ist in einem so reichen Land. Man muss dazu ja wissen, dass Armut natürlich, wir sprechen hier von relativer Armut, das heißt Armut auch im Verhältnis zum Lebensumfeld. Ne, als arm gilt in Deutschland, wer weniger als 60% des Medians, also des durchschnittlichen Einkommens oder des mittleren Einkommens, so muss man es ganz genau sagen, des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, also weniger als 60%, das sind ungefähr 1.313 Euro netto im Moment. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr hohe Zahl, wie ich auch finde, für ein ja doch sehr reiches Land wie Deutschland.
Und da geht es dann auch darum, dass die Familien weniger soziale Teilhabe haben. Das heißt, ein Museumsbesuch, ein Freibadbesuch, bestimmte Reisen, Urlaube, Schulausflüge, alles nicht drin.
Ja, es ist eben wichtig, glaube ich, dass wir diesen Armutsbegriff nicht zu eng definieren, sondern wirklich diese Thematik der sozialen Teilhabe da auch einfach in den Vordergrund rücken. Wir merken das ganz viel bei Tafeln, wie viel mit Armut einhergeht, also Einsamkeit, weil man einfach an Unternehmungen, wie Sie auch schon gerade sagten, nicht teilnehmen kann. Scham, weil man irgendwie doch in seinem Selbst als armutsbetroffener Mensch durch die Narrative, die wir so gerne durch die Welt tragen, denkt, bin ich nicht doch dran schuld? Ne, ist es nicht doch selbstverschuldet? Und eben dieses Thema, dass selbst die Kinder zum Teil eben die Teilnahme an Sportveranstaltungen, vielleicht auch an Geburtstagen verwehrt bleibt, weil kein Geld da ist. Es macht das Leben wahnsinnig anstrengend. Häufig sind ja auch dann, sind arme Menschen auch krank. Ich schreibe ja auch, Armut macht krank, aber Krankheit macht auch arm. Und das sind alles Begleiterscheinungen, die das Leben so wahnsinnig anstrengend macht und die wir uns einfach anschauen müssen und wo ich auch mir wünschen würde, dass es politische Maßnahmen gibt, aber auch die Gesellschaft als Ganzes da genauer hinguckt.
Ist die Hürde, zur Tafel zu kommen und sich Essen abzuholen, ist das schwierig für die Menschen? Gibt es da noch eine große Scham?
Nach allem, was wir hören und was uns natürlich die Menschen auch teilweise in den Tafeln erzählen, ist das häufig zu Beginn, also wenn man eben einfach sich eingestehen muss, es geht irgendwie nicht mehr. Ich muss mir jetzt Unterstützung holen, ich muss zur Tafel gehen, sehr, sehr hoch. Und das ist auch, was ich mit der Forderung nach einem positiven Menschenbild ausdrücken möchte. Die Menschen, die zu uns kommen, haben sich nicht ausgesucht zu sagen, ja, ihr Lebensinhalt ist, dass sie auch mal zur Tafel kommen müssen oder regelmäßig zur Tafel kommen müssen. Da bin ich fest davon überzeugt. Wir sehen, dass gerade ältere Menschen, also Rentnerinnen und Rentner, häufig wirklich, bis es nicht mehr geht, eine Fassade aufrechterhalten wollen und dann eben ganz lange nicht zu uns kommen, was uns auch Sorgen macht, weil wir einfach auch glauben, dass da viele nicht kommen, die durchaus Unterstützung benötigen. Ich denke, dass häufig sich das Bild ein bisschen ändert, dass es ja ganz oft langjährige soziale Beziehungen sind, dass die Helferinnen und Helfer, auch da gibt es Armutsbetroffene, die dann vielleicht bei uns unterstützen und dadurch auch wieder Struktur in ihrem Leben und eine Aufgabe halten. Die kennen sich ganz oft lange. Wir haben zusätzliche Projekte, die wir anbieten. Also ich glaube schon, dass dann auch häufig irgendwann Kundinnen und Kunden gerne zu uns kommen. Aber gerade dieses Beginn, die sich eingestehen müssen, es geht nicht mehr anders, ist, glaube ich, für viele eine furchtbare Erfahrung.
Wie kann man es denn in Deutschland rausschaffen aus der Armut? Würden Sie sagen, da fehlen noch Angebote?
Zumindest sehen wir auch, dass es häufig sehr, sehr schwer ist. Das heißt, das Phänomen von vererbter Armut, dass man eben in eine arme Familie hineingeboren wird und damit schon so viel Nachteiligen und weniger Chancen hat als andere, dass es schwerer ist, da rauszukommen. Es ist, glaube ich, sehr, sehr individuell und erfordert tatsächlich viele, viele Angebote vor Ort. Denn es fängt ja an mit, dass in die Schulen, in die ich gehe, haben dann vielleicht sind auch viele Menschen arm, dann gibt es keinen Rückzugsort, vielleicht zu Hause, an dem ich meine Hausaufgaben machen kann oder mir kann die Hausaufgaben keiner erklären. Also hier braucht es natürlich Angebote zur Unterstützung schon für die Kinder. Und so zieht sich das im Prinzip durch das Leben durch, dass es auch einfach gute Angebote geben muss für Weiterqualifizierung, damit die Menschen auch eine längerfristige Arbeit finden etc. Und am Ende braucht es dafür dann auch Geld. Das lässt sich leider nicht leugnen. Auch wenn es viel auch ich glaube, wirklich gesellschaftliches Engagement viel, viel, viel auch bringen kann, muss man auch über Geld sprechen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
Sirka Jendis, Geschäftsführerin der Tafel Deutschland.
Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Armut hat System und fordert einen armutsfesten Mindestlohn. Frau Jendis, wie wäre dieser armutsfeste Mindestlohn gestaltet? Was würden Sie sich da vorstellen?
Mir ist einfach wichtig, dass oder die Idee muss doch sein, dass sich eben Leistung in Deutschland wirklich lohnt. Und wir haben zum Beispiel unter den aktuell 5,4 Millionen Bürgergeldempfängerinnen über 800.000 Menschen, die arbeiten, aber nicht so viel verdienen, dass sie nicht sozusagen aufstocken und Bürgergeld empfangen müssen. Und das kann ja nicht sein. Wenn sich Menschen eben arbeiten, tagtäglich arbeiten, dann muss der Lohn so hoch sein, dass er zum Leben reicht. Und dann natürlich auch, dass er zu einer Rente führt, die auch armutsfest ist. Und wir sehen einfach anhand der Zahlen, dass das aus verschiedensten Gründen, sei es branchenabhängig, sei es, dass wir in Deutschland eine relativ hohe Teilzeitquote auch haben, von natürlich vor allen Dingen von Frauen, häufig nicht gegeben ist. Und das ist das, wo wir als Tafel Deutschland, aber auch ich in dem Buch fordere, dass da unbedingt die Politik Maßnahmen ergreifen muss, dass die Löhne armutsfest sind.
Aber Sie fordern ja noch mehr. Sie fordern eine soziale Zeitenwende. Das klingt ja nach einem grundlegenden Umdenken.
Ja, in jedem Falle. Also mir ist wichtig, dass wir außer über konkrete Maßnahmen wirklich, ja, es ist eine Einladung zum Perspektivwechsel für Menschen, vielleicht auch mal das eigene Bild von Armut zu hinterfragen. Wie glaube ich eigentlich, wie sind armutsbetroffene Menschen? Wie sehen die eigentlich aus? Was sind vielleicht auch Vorurteile, die ich selbst habe? Und das ist sozusagen ja, die Idee zu sagen, wir brauchen wirklich nur soziale Zeitenwende. Es ist ein anderes Menschenbild möglich, aber wir merken zunehmend eben, wirklich nehmen wir in der Öffentlichkeit eine Form von sozialer Kälte wahr, wo ich einfach sage, das kann nicht sein. Die Menschen haben sich das nicht ausgesucht und wollen nicht in Armut leben. Und ein Sozialstaat hat die Aufgabe, hier zu unterstützen, um möglichst viele Menschen, die wir übrigens alle benötigen, wenn wir uns den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel über das, was wir vielfach reden, anschauen, wollen wir doch diese Menschen nicht verlieren, sondern wollen so viel Unterstützung bieten, dass sie selber für sich sorgen können.
Aber wie machen wir die armutsbetroffenen Menschen sichtbarer? Ein großes Problem scheint mir ja zu sein, dass Armut immer noch was ist, was unsichtbar ist, was irgendwie sozusagen im Verborgenen stattfindet, wofür man sich schämt. Und die Menschen, die arm sind, sind gar nicht so leicht erkennbar für uns.
Ja, es ist tatsächlich so, dass Sichtbarkeit, politische Teilhabe und Lobbyarbeit erfordert und schlichtweg arme Menschen häufig dafür keine Kraft haben. Sie haben keine Lobby und auch deshalb sehen wir ja eine Aufgabe auch als Tafel Deutschland darin, diese Thematiken sichtbar zu machen, auch sie nicht zu verstecken, sondern sie wirklich in den Vordergrund zu rücken. Denn ich sage häufig etwas plakativ, arme Menschen haben keine Traktoren, politische Teilhabe kostet Geld. Wenn ich ganz zu einer Demonstration fahren möchte, brauche ich Zeit, brauche ich Geld und ich brauche auch Kraft. Und ein Leben in Armut kostet so viel Kraft, dass da häufig keine Kraft mehr da ist.
Was würden Sie sich denn von der Politik ganz gezielt wünschen, wenn Sie jetzt sagen würden, drei Forderungen bringe ich heute noch durch? Was wäre dann Ihre Vorstellung?
Im ersten Fall würde ich mir wünschen, dass auch Politiker die Verantwortung, wobei man eben sagen muss, es gibt ja wirklich unterschiedliche Angebote auch in der Politik, auch in den Parteien und auch bei den Politikerinnen. Aber grundsätzlich wünsche ich mir, dass dieses andere darauf schauen, dieses positive Menschenbild vertreten wird. Das hat erstmal wirklich eher was mit Haltung zu tun. Das wäre mir ganz wichtig. Dann würde ich die Forderung stellen, dass wir uns auch den Reichtum angucken in diesem Lande und eben weniger mit der Gießkanne verteilen, sondern wirklich gezielt armutsbetroffenen Menschen helfen. Wir haben eine unheimlich ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland und da, glaube ich, muss die Politik ran. Denn ich bin sicher, dass ein Land, in dem die Schere nicht weiter ausgeht und die soziale Spaltung nicht zunimmt, für alle ein besseres Land ist, auch für die Menschen, die wohlhabend sind. und ich würde Investitionen wagen. Denn wir wissen ja, dass wir im Moment, oder ich glaube, wir haben alle das Gefühl, manchmal ist die gefühlsmäßige Empfindung, es läuft gerade nicht so gut, stärker als die Tatsachen. Aber wir haben ja Investitionsstau in Verkehr und Infrastruktur, Digitalisierung, um nur zwei zu nennen. Und ich wünsche mir, dass da investiert wird, weil all diese Dinge armutsbetroffene Menschen immer stärker treffen. Wenn Schulen nicht gut ausgestattet sind, wenn die Infrastruktur nicht vorhanden ist, als Menschen, die dann eben andere Möglichkeiten haben, das zu kompensieren.
Wären Sie für eine Vermögenssteuer?
Ich wäre in jedem Fall dafür, dass die Vermögensungleichheit, und da muss man natürlich dann über das Thema Vermögenssteuer reden, in diesem Land nicht weiterhin so stark auseinanderbleibt. Das kann nicht sein. Die Einkommensbesteuerung fällt nicht so stark auseinander, aber wir sind bezüglich der Besteuerung von Vermögen im Prinzip fast so ungleich wie die USA, die, glaube ich, gerne hier dargestellt wird als extrem ungleich. Und ja, in jedem Fall muss da was passieren.
Aus Ihnen könnte eine gute Sozialpolitikerin werden. Haben Sie sich überlegt, in die Politik zu gehen?
Ich habe das Gefühl, dass ich hoffentlich bei Tafel Deutschland noch sehr, sehr viel bewirken kann und auch viele Ideen habe. Und das ist, glaube ich, der Ort, wo ich mich gerade sehr gerne einbringe.
Sie haben aber auch von sich gesagt, je älter Sie werden, desto feministischer werden Sie. Wo landen Sie dann, wenn Sie 80 sind?
Ja, tatsächlich ist das so. Ich weiß nicht, wo ich dann lande. Ich hoffe, dass ich dann weniger feministisch sein muss, wenn ich träumen könnte, weil einfach noch viel passiert ist. Aber tatsächlich habe ich, sagen wir mal so, zur Mitte meiner 20er gedacht, dass da schon mehr passiert ist, auch in meiner Generation, für eine gleichberechtigte Care-Arbeit, gleichberechtigter Lohn etc., als ich oft häufig sehe und auch als mir als Mutter und trotzdem Vollzeit arbeitender in einer verantwortungsvollen Position oft entgegengebracht wird. Ja, insofern kann ich sagen, je älter ich werde, desto feministischer werde ich. Und vielleicht muss ich mit 80 nicht mehr ganz so feministisch sein, weil noch mehr geschafft ist. Dafür müsste aber einiges noch passieren.
Sagt Sirka Yendis. Sie ist die Geschäftsführerin der Tafel Deutschland und hat sich Zeit genommen für 1:1. Der Talk war aus Berlin zugeschaltet. Frau Yendis, vielen Dank Ihnen.
Ich danke.